Also Finn hat hingekriegt, er hat den deutschen Rekord. Also er ist der schnellste deutsche Langdistanz-Triathlet ever.
Das kann man genau so sagen. Ja, genau. Also der hat den Ironman in Kopenhagen gewonnen, hat den insgesamt vierten Ironman dieses Jahr gemacht. Und
das alleine finde ich schon unglaublich.
Ja, das da, also man erwartet schon, dass die Haxen irgendwann mal müde werden, ja. Aber es schien noch ganz gut geklappt zu haben. Und genau, 23 war es Patrick, 24 Jan, 25 Finn. Ich habe schon gesagt, wenn es irgendwo da draußen einen Deutschen gibt, der gut Schwimmen, Radfahren und laufen kann für nächstes Jahr, ich habe noch nichts vor. Triathlon, Langdistanz machst du nicht als One-Hit-Wonder. Du kannst da nicht irgendwie wie vielleicht in einer Spielsportart oder so am Ende sagen, dass da jetzt auch viel Glück dabei war und dann gab es zwei, drei glückliche Fügungen und dann hat das geklappt und du hast in der Nachspielzeit noch irgendwie das entscheidende Tor gemacht.
Nee, 2:32 läufst du, glaube ich, nicht mit Glück.
Genau, sondern du musst halt erstmal alleine schon körperlich, physiologisch in der Lage sein, das zu machen und dann musst du die passende Mentalität mitbringen, um das umzusetzen. Das sind eigentlich die beiden Dinge, die dich dazu befähigen, 2:32er Marathon zu laufen. Dass ein Athlet von mir jemals 5 Ironmans macht, hätte man mich das letztes Jahr zur gleichen Zeit gefragt, hätte ich einen Vogel gezeigt, das ganz sicher.
Das ist schon eher ungewöhnlich, oder? Wie viel machen die? Was ja, ist sonst also so?
3, finde ich, ist meistens das höchste der Gefühle, was du so machen kannst. Zu begeistert?
Ja.
Musst du sagen, ne? Ich kann das steuern.
Du kannst steuern?
Wie so Transparenz. Ich kann auch 70% begeistert.
Ich will nicht, dass du so aussiehst, als hättest du gerade keinen Bock, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Nee,
tue ich nicht, oder?
Zum Beispiel diese Antikörperhaltung.
Achso, nee, das ist. Das ist ja hier, ich muss hier gemütlich sitzen.
Okay, sehr gut. Geht doch.
Auf geht die wilde Fahrt.
Ja. Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Herzlich willkommen und guten Morgen erstmal, lieber Björn.
Guten Morgen, Sandra.
Na? Wie ist die Lage?
Es geht super. Es läuft. Ich habe ein bisschen das herbstliche Wetter, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, gebe ich gerne zu. Das ist diese Woche so ein bisschen schwierig, ehrlicherweise.
Heute aber eine Folge zum Thema Herbstblues.
Ja, genau. Ich komme voller Euphorie vom Junk Miles Community Treffen in Kallenhardt, vom Schauen der Deutschland-Tour im Sauerland. Es war wunderschön. Und mit dem Rückenwind gehe ich in den heutigen Podcast.
Sehr gut. Dann sage ich herzlich willkommen zurück. Schön, dass du es einrichten konntest.
Gerne.
Wir sprechen heute leider gar nicht über die Deutschland-Tour, aber über was ich persönlich, jetzt kriege ich gleich Haue, aber noch ein bisschen cooler finde, den Ironman in Kopenhagen. Und jetzt möchte ich mal vor allen Dingen dich hier feiern, den großen Erfolg mit Finn Große Frise.
Ich gebe das direkt 1:1 weiter.
Herzlichen Glückwunsch, Finn, und noch unbekannterweise, ich finde, wir sollen ihn eigentlich auch mal hier vors Mikro holen.
Sehr gerne.
Also Finn hat hingekriegt, er hat den deutschen Rekord, also er ist der schnellste deutsche Langdistanz-Triathlet ever.
Das kann man genau so sagen. Ja, genau. Also der hat den Ironman in Kopenhagen gewonnen, hat den insgesamt vierten Ironman dieses Jahr gemacht. Und
das alleine finde ich schon unglaublich.
Ja, das da, also man erwartet schon, dass die Haxen irgendwann mal müde werden, ja. Aber es schien noch ganz gut geklappt zu haben.
Finn ist ja, jetzt müssen wir gleich mal hier die Ausreden für alle, die es noch nicht so schnell geschafft haben. Finn ist ja auch noch ein Küken, was das Alter anbelangt, mit 24 Jahren.
Ja, genau, 24 Jahre alt.
Unglaubliche
Leistung.
Deswegen
auch noch relativ neu im Geschäft. Und aber auch, ja, ich glaube, das Wochenende hat so, wie auch schon die letzten 2, 3 Rennen angedeutet, dass er das mit diesem Schwimmen, Radfahren und Laufen ganz gut drauf hat. Und dass da richtig viel rauskommen kann. Und jetzt gebe ich auch sehr offen zu, also wir sind jetzt nicht angetreten in Kopenhagen, um irgendwelche Rekorde unbedingt zu brechen, sondern einfach ein gutes und ein grundsolides Rennen zu machen und dass das dann auch noch so gut funktioniert. Natürlich auch noch mit einem Sieg versehen, also können wir gleich gerne noch drüber sprechen, quasi auf den allerletzten Metern, muss man sagen. Also so ein richtiges Herzschlagfinale. Das hat schon richtig Laune gemacht. Das macht Bock.
Toll.
Das ist gut.
Also sind wir alle gespannt, wie das überhaupt war. Jetzt wollen wir auch gar nicht verheimlichen, dass the one and only Coach du bist von Finn und dass das, also eigentlich haben wir schon, eigentlich war das ja dein Sieg, kann man so sagen, ne?
Nein, ich gebe das, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich manchmal das ironischerweise sage, wenn irgendwas schlecht gelaufen ist, ist der Athlet schuld und wenn irgendwas gut gelaufen ist, der Coach.
Ist es bei dir in der Ehe eigentlich auch so?
Ja, natürlich.
Schöne Grüße an dieser Stelle.
Überall, in jeder. Es waren immer die anderen.
Das haben, ja genau.
Nee, aber also.
Das haben wir aber gut gemacht.
Genau, ja, genau. Nee, Spaß beiseite. Also wie gesagt, reiche das immer sehr gerne weiter. Ich habe, mein Ego ist, glaube ich, klein genug und groß genug zugleich, als dass ich immer sehr gut einordnen kann, dass der die Arbeit da zu machen hat, nicht ich bin, also zumindest mal nicht in erster Linie. Und gleichzeitig freue ich mich aber natürlich und natürlich sehe ich das auch ein bisschen als meinen Erfolg, gerade wenn man jetzt so irgendwie auch vielleicht Finns Verlauf in den letzten Monaten sieht und wie der sich so entwickelt hat und wo der hingekommen ist. Und nichtsdestotrotz, ne, der kam jetzt nicht von null, sondern dass der talentiert ist. Das ja, war mir mit spätestens der ersten Leistungsdiagnostik, die ich von ihm gesehen habe, klar. Und dann ist das natürlich immer dieser Prozess, bei dem es dann darum geht, irgendwie zum einen die Leistungsfähigkeit auch noch weiter auszubauen. Und das viel Schwierigere ist eigentlich, die auf die Straße zu bringen. Mhm. Also die so hinzubekommen, dass dann wirklich, dass auch Rennen gewonnen werden können, weil da gehört halt einfach ein bisschen mehr zu, als nur irgendwie schnell schwimmen oder feste treten zu können oder sowas.
Ja, klar.
Und ja, das war cool. Das hat mich also wirklich, wirklich sehr gefreut. Vor allen Dingen, also wenn ich das so sagen darf, freue ich mich immer als erstes für den Athleten und jetzt in dem Falle Finn selber, weil es natürlich auch so eine ganz besondere, ist auch so ein besonderer Moment eigentlich im Leben, muss man schon fast sagen, wenn man das so sagen will, weil wenn man Profi-Triathlet ist, geht das ja noch ganz lange nicht damit einher, dass man irgendwie sagen kann, das ist jetzt hier ein sicherer Verdienst und man zahlt fleißig jeden Monat in die Pensionskasse ein und so weiter, sondern das ist quasi wie, ich gehe diesen Schritt, wie wenn jeder Solo-Selbstständige sagt, ich traue mir jetzt zu, mein Geld in selbstständiger Form zu verdienen. Mhm. Und ich glaube, da kann man sich ungefähr vorstellen, das garantiert einem keiner vom ersten Moment an, dass das so richtig, richtig gut klappt. Und in dem Fall ist sogar noch die Schwierigkeit, dass man ja wirklich dann im Jahr auch nur, gerade nicht viele Möglichkeiten hat, wirklich zu zeigen, dass man das richtig gut kann. Und wenn du da neu anfängst, dann gerade jetzt im Profi-Triathlon, dann geht es natürlich über den sportlichen Erfolg an irgendeiner Stelle. Und dann stellt man jetzt natürlich, also auch Finn selber ja auch fest, dass er ganz offensichtlich in der Lage ist, das auch vielleicht sogar beruflich zu machen für die nächsten Jahre. Und das ist ein ganz, ganz besonderer Moment. Und deswegen, ja, freue ich mich.
Herzlichen
total.
Glückwunsch an euch beide. Irgendwas scheinst du ja aber auch als Coach, jetzt wollen wir das, dein Licht ja gar nicht so doll unter den Scheffel stellen, irgendwas scheinst du als Coach ja auch richtig zu machen. Weil das war das können wir auch ruhig mal hier sagen. Also ich kann das sagen, dass das der dritte Rekord dieser Art innerhalb kürzerer Zeit war. Vorher mit zuerst Patrick Lange und dann mit Jan Stratmann.
Ja, genau. Also ich habe es die letzten Tage schon mal spaßeshalber gesagt. Ich habe jetzt, also erstmal müssen wir immer noch einmal erwähnen, dass auch die Zeit von Jan Frodeno beim Tree Battle Royale aus dem Jahre, oh, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, 2021, 22, sowas um den Dreh, die steht auch. Und mit dem allergrößten Respekt, den ich für Jan Frodeno habe, finde ich aber trotzdem, dass das so eine Zeit ist, die relativ zu bewerten ist, weil das war kein Rennen, es durfte also nicht jeder mitmachen. Und dann finde ich es so ein bisschen schwierig, die vollwertig zu werten. Und dann ist es genau so. Also Patrick war in Rot 2023, hat quasi den deutschen Rekord aufgestellt mit 7 Stunden 30 und glaube 4 Sekunden oder so. Also er hätte durchaus noch einen kleinen Tacken schneller sein können, dann wäre es auch unter 37 gewesen. Und dann war Jan letztes Jahr in Barcelona, ich glaube knapp anderthalb Minuten schneller um und bei, also 7,28 und Finn jetzt mit 7,27 und. Also man sieht auch, die Entwicklung wird da, weniger sprunghaft. Also wo man noch früher das irgendwie um viele Minuten unterbieten konnte, ist das jetzt, so wie war es in Kopenhagen als Beispiel. Also ich glaube, Finn hat den Streckenrekord von Cam Worth um, ich weiß nicht, 17 Minuten unterboten. Also schon ein Wort. Aber so
Wort.
In der Spitze wird's jetzt ja, es wird da einfach sehr dünn, ne? Also es werden immer schnellere Leistungen, die Athleten werden immer besser. Und genau, 23 war es Patrick, 24 Jan, 25 Finn. Ich habe schon gesagt, wenn es irgendwo da draußen einen Deutschen gibt, der gut Schwimmen, Radfahren und laufen kann für nächstes Jahr, ich habe noch nichts vor, möge er sich melden, dann machen wir auch noch den vierten daraus. Nein, aber das ist
hier genau, schönen das Gruß ist schon, an Jean an der Stelle.
Sehr gerne, soll sich melden. Ja. Ja. Müsste noch, war ja auch in Kopenhagen, hat ein herausragendes Mega. Ironman-Debüt gebracht.
Ich habe also, ihm vorher gesagt, zeig mir jetzt mal bitte, wie das geht. Und ich finde, er hat geliefert, ganz liebe Grüße und auch nochmal echt herzlichen Glückwunsch und Hut ab an der Stelle.
Also vor allen Dingen, brutale Souveränität, das ist eigentlich das, was ich am krassesten fand bei der Geschichte. Also wie vollkommen souverän und zumindest ja nach außen hin, ohne jegliche Form von Schwäche und Einbruch und Loch und so er das gemacht hat, das war schon...
Das war also, mal auch die Definition von Tempohärte, ne?
Ich glaube in 8:39 war es sowas um und bei. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall, also für ein Ironman-Debüt, da finden wir genug Profisportler, die langsamer sind bei ihrem Debüt, ne? Also
Jean, du hast gehört, 2026 bist du dran.
Ja, so. Genau. So ungefähr.
Wie, erzähl mal ganz kurz, worüber wollen wir heute überhaupt reden? Total spannend, wie coacht man eigentlich jemanden dahin? Was für einen Einfluss hat die Persönlichkeit auch von jemandem, das Alter? Jetzt haben wir gerade gehört, dass Finn dieses Jahr, dass es die vierte Langdistanz war, was ich total krass finde. Ist das eigentlich normal oder wie viel Langdistanzen machen die Profis, wäre nochmal spannend. Aber wie läuft so das ganze Coaching ab? Das ist so der Hauptteil, über den wir heute sprechen möchten. Ich würde aber trotzdem von dir gerne nochmal kurz einmal Renn-Recap hören. Wie war es denn eigentlich für dich? Also was habt ihr erwartet? Und erzähl doch mal bitte ganz kurz so von vorne und wie es auch für dich persönlich war.
Mache ich gerne. Ich bin selber in Kopenhagen gewesen, bin also hingefahren. Das sind immer schon mal die schönsten Momente. Also,
wenn man live an der Strecke
ist. Ja, das ist einfach das, wo es am meisten wehtut, wenn es nicht funktioniert, dann nochmal. Aber natürlich auch am schönsten ist, wenn es klappt. Also das muss ich schon sagen.
Darf ich ganz kurz zwischenfragen, wie lange arbeitest du schon mit Finn zusammen?
Ziemlich genau jetzt ein Jahr.
Okay, oh ja.
Also seit August letzten Jahres.
Mhm, okay.
Genau. Und also das ist die erste richtige Saison, die wir eigentlich zusammen haben. Richtig im Sinne von so, dass man auch mal einen soliden Saisonaufbau hat, ein Training über den Winter und alles, was so dazugehört. Und dann natürlich auch teilweise so Veränderungen und Maßnahmen, die man halt während der Saison nicht unbedingt anfängt. Also wir haben letztes Jahr angefangen, da war so die akute Vorbereitung auf die WM auf Hawaii, die er gemacht hat, für die er sich qualifiziert hat vorher. Und das ist halt zum Beispiel nicht der Moment, wo du jetzt anfängst, irgendwelche Aerotests zu machen oder sowas oder viel an der Sitzposition zu schrauben, wo aber klar war, dass da wahnsinnig viel Potenzial drin ist. Und das haben wir jetzt, dieses Jahr ist das halt dann ganz, ganz anders gewesen. Also alleine da ist ein Riesensprung gewesen an sowieso Positionsverbesserung, also sitzt deutlich bequemer drauf, kriegt mehr Druck aufs Pedal und so weiter, als aber auch eine Menge Leistungsersparnis. Dadurch, dass man die Position optimiert hat, das Material nochmal ein bisschen besser geworden ist für ihn und so weiter. Also das ist so Teil davon. Deswegen sage ich immer so die erste richtige Saison eigentlich. Nee, und ansonsten,
also Kopenhagen, dann stand
genau,
so.
Kopenhagen, also erstmal wunderschöne Stadt, fantastisches Rennen. Also wer irgendwie überlegt, vielleicht nochmal irgendwo ein Ironman, nicht nur in Frankfurt oder Hamburg oder dann eben in Rot zu machen, also kein Ironman, aber die Challenge, dann ist Kopenhagen auf jeden Fall eine richtig gute Alternative, finde ich. Also es war wirklich richtig schön. Ich habe eine sehr kurze Anreise gehabt von Hamburg aus. Ich konnte mit dem Zug fahren, das war echt toll. Ich bin noch nie mit dem Zug zum Rennen gefahren, aber das ist richtig gut, weil man halt viel mehr Zeit hat und so. Mhm. Und dann ist das eigentlich so klassisch. Wir haben den Samstag dann zusammen mehr oder weniger Vorbelastung gehabt. Also es war eigentlich eine ziemlich schöne Geschichte, dass der Samstag gar nicht so gut anfing für Finn, weil er irgendwie aus der Stadt rausgefahren ist, wollte Vorbelastung auf dem Rad fahren, hat dann beim Start der Vorbelastung festgestellt, dass er die Schuhe in der Wohnung vergessen hat, musste dann das Radfahren streichen oder hat sich tierisch aufgeregt, glaube ich, so wie ich ihn kenne, dass das jetzt hier nicht geklappt hat. Da ist er immer sehr gerne auch irgendwie jemand, der sich doll aufregen kann. Und das war eigentlich so der erste Moment, wo ich schon, wo es auch, glaube ich, immer wichtig ist, da mit einer passenden Einstellung ranzugehen. Ich bin angekommen, habe gesagt, hey, drauf geschissen, dann machen wir das jetzt halt hier ohne Radvorbelastung. Also ist alles nicht so wild, streich das einfach mal. Und das ist immer so, finde ich.
Schuhe oft, in Wohnung, also zu Hause, zu Hause?
Also nicht zu Hause, sondern im Airbnb in Kopenhagen. Also er ist vorher schon in Kopenhagen gefahren, kannte auch die Strecke schon zu teilen und so weiter. Es war jetzt halt nur die 45 Minuten, roll dich ein, fahr ein bisschen Vorbelastung, sorg für einen gesunden Muskeltonus und fahr dann wieder nach Hause, Belastung, die halt nicht geklappt hat. Aber das ist so, das erlebe ich sehr häufig, auch so im Coaching, dass man, dass ja auch die große Kunst manchmal darin liegt, einfach gewisse Strukturen manchmal aufzubrechen und auch mal Mut zur Lücke zu haben und so weiter. Und jetzt in dem Falle zum Beispiel zu sagen, ja, dann lassen wir das jetzt halt, ne? Und stattdessen komme ich jetzt gleich vorbei, schnapp mir das Fahrrad von deiner Mama, die eins dabei hatte, zum Supporten und dann gehen wir eine Runde laufen und dann schnacken wir übers Rennen und machen das Ganze entspannt. Und ich glaube, das hat richtig gut funktioniert. Also auch
das
einfach.
War dann an einem Freitag oder Samstag?
Nee, an einem Samstag vorher, genau, das Rennen war Sonntag. Einfach auch eine gewisse Form von Gelassenheit reinzubringen. Das gerade bei Leuten, und das ist, also ich erlebe das immer nur so eigentlich, die selber schon genug Spannung haben vor so einem Rennen und jetzt gar nicht negativ, ne, sondern also Spannung ist wichtig und die ist auch ganz viel positiv. Aber einfach auch mal ein bisschen ja, gelassen an die Sache ranzugehen und auch mal, wie gesagt, wenn dann so ein Zeitplan nicht funktioniert, dann einfach auch zu sagen, okay, dann streichen wir das jetzt. Das ist mir dreimal lieber, als dass du jetzt nochmal zurückfährst, wieder eine halbe Stunde rausfährst, dann genervt bist, die Vorbelastung fährst, weil das wird dann auch oft nicht gut. Ne? Und eine Vorbelastung soll was sein, wo auch ganz viel Mentales schon dazugehört. Ne? Also früher Generalprobe haben wir immer gesagt, darf man ruhig mal verhauen. Ich fand auch damals schon die Generalproben ehrlich gesagt schöner, wenn die recht flüssig liefen und so weiter. Und wenn man das Gefühl hatte, okay, das wird jetzt morgen auch hier gut funktionieren.
Ja, es geht ja so keiner mit einer verhauenen Generalprobe, geht ja keiner mit einem besseren Gefühl raus und sagt, weil ich die verkackt habe, wird es morgen richtig gut.
Und deswegen ist so eine Vorbelastung und auch so ein Tag vorher immer irgendwas, wo man auch ein bisschen, wo es ein bisschen Feingefühl braucht, wo man auch mal rechtzeitig sagen muss, hey, wir machen jetzt hier was anders oder wir hören jetzt hier auf oder wir verlängern auch ein bisschen. Wir sind deutlich länger gelaufen, als er normalerweise laufen würde für eine Vorbelastung. Also es war so 3/4 Stunde, 10 Kilometer, ist auf jeden Fall doppelt
aber
so lang
Tempo,
wie eigentlich.
Aber in dem Tempo, dass du noch mitgelaufen, nee, du bist mit dem Fahrrad?
Ich bin auf jeden Fall mit dem Rad mitgefahren. Das, beim soliden Viererschnitt steige ich aus.
Ich wollte gerade sagen, was für einem, das wäre gerade meine Frage, was für ein Tempo der?
Genau, also das ist dann irgendwas, was so, dass man sich halt noch locker flockig unterhalten kann. Deswegen halt ein Viererschnitt.
Also er.
So, ja genau. Also ich auf dem Fahrrad kann mich beim Viererschnitt auch noch ganz gut unterhalten. Das kriege ich noch hin. Ganz so schlimm ist noch
so
nicht.
So ein E-Bike oder was?
Nee, es war schon ein richtiges Fahrrad. Ich musste schon treten. Ja. Am Renntag hatte ich dann eins von diesen Leim-Fahrrädern, die man sich ausleihen kann. Und das fand ich tatsächlich nicht schlecht, dass ich ein bisschen flotter beschleunigen konnte mit dem E-Motor, der dabei war. Das war im Stadtgebiet Kopenhagen ganz gut eigentlich. Oh ja. Ja, genau. Und dann Vorbelastung ist, also dann ist sowas ja auch sehr viel, ja, ich sag mal, individuell ist immer die Frage, wen du vor dir hast und wie du den, wie du mit demjenigen oder derjenigen durch den Tag gehst, wo du denkst, was dem jetzt gerade gut tut, was für den wichtig ist, was der auch fürs Rennen morgen braucht. Und ich wusste für Kopenhagen, dass es ein bisschen schwieriger sein wird, ihn so mit dem Starterfeld abzuholen. Also Finn ist ein reibungsintensiver Typ, der braucht ein bisschen Leute, an denen er, oder was heißt Leute, aber sagen wir mal irgendwas neben ihm, woran er sich auch ein bisschen hochziehen kann und reiben kann und ins Duell gehen kann. Das kann er selber sein, das können andere Leute sein und so weiter. Da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, aber es braucht auf jeden Fall Reibung in der Hinsicht. Und ich wusste, das Starterfeld ist jetzt nicht so, es war mir klar, dass den das so jetzt komplett abholt, dass er voll angezündet ist. Weil, ja, ich glaube, nachdem hat er schon in Österreich im Juni seinen ersten Ironman gewonnen. Und dann weiß man irgendwann, okay, man kann halt so Ironman-Dinger wirklich gewinnen. Und dann war jetzt in Kopenhagen eigentlich auch keiner am Start, den er nicht dieses Jahr schon mal irgendwo geschlagen hat. Ob jetzt dann in Österreich oder in Rot zum Beispiel war der ein oder andere da. Und wenn du das schon mal geschafft hast, die anderen auf dem Papier zu schlagen, dann ist das halt für ihn nicht mehr so, dann ist das jetzt nicht mehr so richtig der Thrill, irgendwie zu sagen, okay, die haue ich jetzt auf jeden Fall mal weg. Und dann habe ich irgendwann einfach mal ein paar Zeiten in den Raum geschmissen und habe gesagt, hier, da liegt der Streckenrekord. Da haben wir uns drüber unterhalten, weil dann wusste ich, okay, das ist dann irgendwas, wo er sich mit sich selber reiben kann, wo er Bock drauf haben kann. Es hat richtig gut geklappt und dann hat er mir auch, nächsten Tag nochmal gesagt, dass er sich gestern nochmal alle Rekorde einmal angeguckt hat und so, weil er so angefixt war davon, dass man da irgendwie sich in die Geschichtsbücher eintragen kann und sowas. Und da habe ich also offensichtlich einen ganz guten Punkt gefunden, wo ich ihn nochmal ein kleines bisschen mit motivieren konnte. Und dann war der Schlachtplan eigentlich auch durchaus ein bisschen anders. Also der Plan war, als Erster aus dem Wasser zu kommen. Das hat, hat super funktioniert. Das war klasse. Und das ist auch immer wichtig dann, weil ja, es hat auch so viel mit Renndynamik zu tun. Mhm. Ne? Finn ist ein sehr guter Schwimmer. Und dann,
wie schnell ist er geschwommen?
Oh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Zeiten, ehrlich gesagt, immer relativ egal, solange da eine Glück ist zum Rest. Mhm. Also jetzt nicht alleine, sondern halt in einer kleinen Gruppe. Und das war das Ziel. Mhm. Weil es waren so 2, 3 richtig gute Schwimmer mit dabei und es verschafft einem halt immer einen großen Vorteil, wenn man irgendwie, ich sag mal, aus so einem Feld, wo dann da 60, 70 Männer Profis sind, wenn man das schon mal ein kleines bisschen aufgeräumt hat und schon mal dafür gesorgt hat, dass jetzt eigentlich nur noch irgendwie roundabout 10, 15 irgendwie interessant sind, die dann so mehr oder weniger da mitgehen können oder irgendwann nochmal von hinten nach vorne kommen und so weiter. Weil das einfach einfacher ist, den Überblick zu bewahren. Und wenn du halt ein sehr guter Schwimmer bist, dann ja, willst du schon mal dafür sorgen, dass da eine gewisse Lücke sich aufgetan hat und dass du schon mal aufgeräumt hast. Radfahren lief gänzlich anders als eigentlich geplant. Mhm. Also er ist ein sehr starker Radfahrer, das hat er in Österreich gezeigt. Da hat er bei Kilometer 120 attackiert und das Rennen eigentlich entschieden. Und das war jetzt in Kopenhagen, hat das so dominant nicht geklappt, hatte unterschiedliche Gründe. Es war recht voll auf der Strecke, das war nicht so ganz einfach für ihn. Es waren aber auch wirklich 2, 3, 4 richtig gute andere Radfahrer dabei.
Wie ist denn die Strecke?
2-Runden-Kurs, wobei, also man fährt aus Kopenhagen raus, dann fährt man auf die Runde drauf, dann fährt man die 2-mal, dann fährt man von der Runde wieder runter und nach Kopenhagen wieder rein. Und die ist eigentlich so ein bisschen Gemischtwarenladen. Also auf der einen Seite fährt die so durchs Umland von Kopenhagen, aber auch wirklich so durchs Hinterland, sage ich mal. Also es geht so ein bisschen in die Richtung wie in Schweden auch. Schmale Straßen, relativ so wellig, würde ich sagen. Also hügelig wäre zu viel gesagt, aber dann doch recht wellig. Also gar nicht mal so, wie man sich Dänemark vorstellt. Mhm. Aber auch ganz viele Abschnitte, die wirklich an der Schnur gezogen sind, wo der Wind draufsteht. Mal von hinten, mal von vorne, je nachdem. Und da, das war ja nicht so richtig was ihm gelegen hat, weil so volle Felder, ist für Finn nicht immer so ganz einfach, sich zu konzentrieren und den Fokus so im Rennen zu behalten. Und wenn dann so viele Störfaktoren von außen da sind, dann macht es die Sache nicht unbedingt leichter. Und da hat man gemerkt zwischendurch, hat auch selber gesagt, dass er ein paar Mal den Fokus verloren hat und auch so ein bisschen mal Anschluss an eine Gruppe verloren hat. Den musste er sich dann erst wieder erarbeiten und sich wieder zurückfokussieren und so weiter. Das hat er dann so hingekriegt, dass er mit sinngemäßen 3 Minuten Abstand auf die Radstrecke gegangen ist zu Matthias Pedersen. Und das war der ausgemachte Konkurrent für den Tag. Das war eigentlich vorher auch schon klar. Super Typ, auch noch relativ jung und ja auch super Entwicklung genommen in den letzten Jahren. Und wir hatten halt vorher ausgegeben, dass er gerne versuchen soll, einen schnellen Marathon zu laufen. Also das Ziel ist gewesen, unter 2:40 zu laufen. Das hat er bis dato noch nicht geschafft. Und als dann es auf die Radstrecke ging, habe ich gedacht, auf die Laufstrecke ging, habe ich gedacht, okay, so Matthias Pedersen läuft das normalerweise auch in so 2:40, 41, 42 und vor heimischer Kulisse, der ist Däne, läufst du auch immer nochmal 2 Minuten schneller. Habe ich gedacht, oh, jetzt bräuchte es wahrscheinlich eher eine 2:38, eine 2:37 für einen Sieg. Und am Ende war Matthias Pedersen nochmal deutlich schneller als eigentlich schon gedacht. Oh. Und dann wurde der Abstand, ja, es war nicht so leicht und wurde der Abstand bis Kilometer 25 eigentlich auch immer ein bisschen weniger. Da waren wir irgendwann so bei knapp 2 Minuten. Das war gut und Finn war richtig gut drauf. Und dann war aber so zwischen 24, 25 bis 27, 28 auf jeden Fall mal ein Hänger. Und der Abstand wurde wieder größer. Dann war er so Richtung eher 2:45 wieder. Und Matthias Pedersen vorne sah super aus. Ah, und da habe ich schon gedacht, okay, das wird jetzt schwierig, glaube ich, das Ding hier heute zu gewinnen. Das war dann so das erste Mal in dem Rennen, der Moment, wo ich gedacht habe, ich gucke jetzt mal nach hinten. Also was ist auf 3 eigentlich los? Kommt jemand noch von hinten? Das war vorher klar, dass da nicht allzu viel kommt. Mhm. Und dann habe ich auch so für mich innerlich habe ich gemerkt, jetzt schalte ich kurz in den lass uns mal lieber absichern Modus, so ungefähr, weil vielleicht jetzt nicht das ganz große Risiko bis vorne. Und das war in dem Moment eigentlich meine Einstellung zum Rennen. Und dann ist Finn an mir vorbeigelaufen und hat mir zugeschrien, er habe sich gefangen und er packt es noch. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, also.
Was hast du zurückgeschrien?
Gar nichts in dem Falle, weil ich habe das einfach mal so stehen lassen. Fand das auch richtig gut. Also ich meine, das ist natürlich eine überragende Eigenschaft, wenn du dich aus diversen Löchern dann bei so einem Rennen auch wieder rauskämpfen kannst, um dann wieder Vollgas zu laufen. Hab aber, hab das seiner Mutter geschrieben. Wir stehen dann gut im Austausch, verteilen uns auf der Laufstrecke irgendwo, hab ihr das geschrieben, hab gesagt, lass einfach mal schauen, also wir werden ihn jetzt nicht aufhalten. Ne? Das war auch klar. Also ich bin dann gerade in der Situation jetzt keiner, der dann sagt, nee, mach mal besser langsam und sicher mal einen dritten Platz ab, sondern gerade jemanden wie Finn muss man einfach laufen lassen in der Situation dann und eher dann bekräftigen und unterstützen. Und dann weiß ich ehrlich gesagt auch selber noch nicht, wie er es dann gemacht hat, aber er hat dann auf jeden Fall innerhalb kürzester Zeit auf den letzten 5, 6, 7 Kilometern irgendwie Matthias Pedersen knapp 2, 2,5 Minuten abgenommen.
Wahnsinn.
Hat dann noch nicht überholt bei Kilometer 35, 36, sondern hat den Abstand gehalten.
Und war der konstant? Also
ja, der ist super gelaufen. Also wirklich, der ist selber, der ist den Marathon gelaufen in 2,36, 2,36 oder 37, irgendwie sowas. Mhm. Mit Abstand schnellste Zeit jemals, die er gelaufen ist. Also 5 Minuten schneller als jeder Marathon, den er vorher gelaufen ist. Er sah super stabil aus und so. Also wirklich richtig, richtig klasse. Also kann man nicht oft genug sagen, das war von ihm eigentlich ein perfektes Rennen. Der ist schon stark geschwommen, das ist nicht unbedingt immer seine Stärke. Das kann man nicht besser machen. Mhm. So, das muss man einfach wirklich absolut anerkennen. Und genau, dann hat Finn sich den zurechtgelegt, ist selber ein bisschen nervös geworden, dass er dann so schnell daran gelaufen ist. Und dann ist immer halt, kommt so der Knackpunkt mit, wenn du dann halt überholst, dann musst du dir deiner Sache sicher sein, weil du solltest das dann so machen, dass der andere nicht nochmal sich sammeln kann und so weiter. Ne? Weil dann wird so ein Laufduell und so und Finn ist jetzt nicht unbedingt der Sprintertyp.
Also war eher also klar, zum Ende, also bewusst zum Ende,
ja, die und beim dann Rennen halt, also am liebsten brechen. Ne? Also es ist immer ein hartes Wort, ich weiß, aber
also wenn dann musst, den so platt machen ja, beim...
Dass dann musst du so dran vorbeilaufen, dass keine Fragen offen bleiben. So, das ist ein bisschen wie mit Jan Strattmann und Vincent Louis in Rot. Da war das auch ähnlich. Da waren 2 Minuten Abstand bei Kilometer 37. Und Jan hat es aufgelaufen und dann ist auch so dran vorbeigelaufen, wie gesagt, dass dem anderen klar sein muss, ja, hier brauche ich jetzt nicht rausbeschleunigen. Mhm. Das macht keinen Sinn. Ich ergebe mich quasi. Und das hat super funktioniert. Also bei Kilometer 40 waren es dann 20, 30 Sekunden und dann hat er sich den zurechtgelegt und dann bei 41 überholt. Dann war der Druck für Matthias auch so groß, dass er noch ein Stückchen gehen musste, weil er wirklich einfach, ja, so, also es soll sich nicht so unangenehm hart anhören, aber das ist nun mal einfach das, was passiert, weil er gebrochen war. Und ja, dann gewinnt Finn das Ding mit einem 2,32er Marathon. Also auch ja, ich glaube, knapp 9 Minuten schneller als jemals zuvor gelaufen. Und das ist dann eine Riesensache. Also das ist was, also selbst für mich als Außenstehender, das macht mich fertig in jeder Hinsicht, aber in vor allen Dingen auch in positiver Hinsicht. Also es ist einfach unglaublich zu sehen. Und so ein Rennen dann zu gewinnen bei einem Ironman, wo man klar einordnen, sagen muss, dass das jetzt das nicht der populärste Ironman der Welt und sowas. Ne? Ist jetzt, da ist noch Luft nach oben, was das angeht, aber dann die Art und Weise, das dann zu gewinnen ist, ich habe das schon bei Kilometer, ich weiß nicht, wem ich es geschrieben habe, 38 ging es auch darum, ja, wenn es Zweiter wird, ist doch super. Und habe ich gesagt, ja, aber Erster werden ist halt schon nochmal exponentiell viel geiler. Mhm, also das ist halt einfach viel, viel besser. Und ich weiß, wenn man aus so einem Rennen rausgeht und Zweiter wird, dann steht man da immer und denkt sich, ah, hätte ich mal. Und gewinnen, ganz oben stehen, ist immer, wie gesagt, eine ganz andere Hausnummer. Und dann war das natürlich unterm Strich ein ganz, ganz herausragendes Rennen, aber gleichzeitig auch eins, das sage ich auch immer wieder bei aller Sachlichkeit, was halt auch Potenzial hat, ne? Also das ist nicht, Triathlon, Langdistanz machst du nicht als One-Hit-Wonder. Du kannst da nicht irgendwie wie vielleicht in der Spielsportart oder so am Ende sagen, dass da jetzt auch viel Glück dabei war und dann gab es 2, 3 glückliche Fügungen und dann hat das geklappt und du hast in der Nachspielzeit noch irgendwie das entscheidende Tor gemacht.
Nee, 2,32 läufst du, glaube ich, nicht mit Glück.
Genau, sondern du musst halt erstmal alleine schon körperlich, physiologisch in der Lage sein, das zu machen und dann musst du die passende Mentalität mitbringen, um das umzusetzen. Das sind eigentlich die beiden Dinge, die dich dazu befähigen, 2,32er Marathon zu laufen. Und wenn du am Ende da ja viel schneller läufst als vorher, dann heißt das gleichzeitig, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Also das ist schon, finde ich, jemand, dem traue ich auch zu, noch ein Stückchen schneller zu werden. Beim Radfahren war eine Menge Potenzial drin. Also das kann er auf jeden Fall besser. Und vielleicht muss man aber auch mal einordnen sagen, dass also so Rekordzeiten sind interessant, das ist schön. Ich nehme das gerne mit, dass das die letzten 3 Jahre so gut geklappt hat. Auf der anderen Seite, das, was was zählt es, Rennen zu gewinnen? Also mhm. Profisport zeichnet sich dadurch aus, dass es um Platzierungen geht und nicht um Zeiten eigentlich, ne? Und es ist immer dreimal besser, irgendwie ein Rennen zu gewinnen, als jetzt irgendwie hier der am Ende dann drittschnellste Deutsche aller Zeiten zu sein oder was auch immer was. Und deswegen war der Teil deutlich wichtiger, also das Rennen zu gewinnen und vor allen Dingen aber halt auch den Progress in der Leistungsfähigkeit zu sehen. Ne? Also zu sehen, dass halt, das ist vor allen Dingen für ihn noch viel wichtiger als für mich, weil mir war das klar, dass der das kann. Wenn es dann klappt, freue ich mich umso mehr und dass es 2:32 wurden. Also hätte es mich am Samstag gefragt, vorher hätte ich das nicht gewettet, das ganz sicher. Aber dass der 2:36, 37 laufen kann, da war ich mir sehr sicher. Und dann ist es natürlich die Mentalität, dieses Reiben bis kurz vor Schluss, diese Motivation, die du natürlich dauerhaft hast, weil immer einer vor dir herläuft und der kam dann irgendwann immer näher und näher und näher und dann ist das eine Wendepunktstrecke, also 4 Runden mit mehreren Out-and-Back-Stücken. Das heißt, du siehst das, dass der immer näher und näher und näher kommt. Das ist natürlich dann eine Sache, da brauchst du von außen kaum noch motivieren. Ne? Mhm. Das funktioniert dann von selber. Das ist ganz anders als in Rot, hast du die Möglichkeit nicht so häufig. Ne? Da gibt es dann 3, 4 Punkte, wo du den anderen, die anderen sehen kannst. Und in Kopenhagen hast du 3, 4 Punkte auf jeder Runde. Und das war natürlich dann eine rundum super Geschichte.
Wahnsinn, Glückwunsch. Ja. Wie groß war der Abstand dann zum Zweitplatzierten?
Ich weiß nicht ganz genau, irgendwie Minute irgendwas. Also okay. Bis zum dritten waren es, glaube ich, knapp 2,5. Also Matthias noch Zweiter geworden dann. Aber ja, also offen gesprochen ist das dann ganz egal. Hat auf jeden Fall gereicht und hat auch souverän gereicht.
Also das ist ja ein ordentlicher Abstand.
War, ja, genau. Also ich glaube, das war für Matthias nicht ganz einfach. Er musste wirklich noch einen Moment gehen und so weiter und sich einmal sammeln, um das dann aber noch gut zu Ende zu bringen. Mhm. Genau, aber ja, also rundum tolles Rennen von allen beiden aber, muss man sagen. Also es waren wirklich, das habe ich auch mehrfach gesagt, dass Matthias war auch sehr wichtig, um für Finn ein richtig guter Motivationspunkt zu sein. Also ohne den hätte Finn das vielleicht auch nicht ganz so geschafft, wie er es dann da gemacht hat.
Genau. Ja klar, wenn du weißt, du hast irgendwie, ist es weit und breit keiner. Dann
das war in Österreich halt so, da ist er bei Kilometer 120, hat er attackiert auf dem Rad, ist dann mit 8 Minuten Vorsprung auf die Laufstrecke gegangen. Und dann musst du halt verwalten. Und für jemanden, der andere Leute braucht, um sich zu reiben, der kann alles aber garantiert nicht verwalten. Ne? Und da muss immer wieder Reibung her und so weiter. Und das macht es dann umso schwerer. Also das muss man einfach sagen. Das ist dann auch ganz schwer, irgendwie so den Fokus komplett aufrechtzuhalten. In dem Falle war es in Österreich damals sehr heiß. Er hat also genug damit zu tun gehabt, zu kühlen und sich zu verpflegen und so weiter. Das ist natürlich dann manchmal leichter, wenn du nicht auch noch auf die anderen gucken musst. Mhm. Aber das ist sicherlich motivational, war das ein viel schwierigeres Rennen als jetzt Kopenhagen als Beispiel. Und von daher ganz toll, aber am Ende, dass man, und für ihn natürlich auch super zu sehen, dass er das alles in jeder Situation auch dann jetzt kann. Also er hat das jetzt mal gezeigt, dass er das rumbringt. Er hat jetzt auch dieses Jahr 2 Ironmans gewonnen. Das ist natürlich, was das Selbstvertrauen angeht und sowas, eine richtig charmante Geschichte.
Wahnsinn. Was ist das nächste große Rennen?
In 3 Wochen Nizza. Mhm. Das ist dann der 5. Ironman dieses Jahr. Ist halt so eine Sache zweierlei. Also es haben mich vorher ganz viele gefragt, warum Finn so bescheuert ist und Kopenhagen überhaupt macht, weil er war schon qualifiziert für Nizza. Und das war ein total schöner Prozess. Finn hat Rot gemacht, ist da 6. geworden. Und als er Rot gemacht hat, am 6. Juli, war klar, dass er ja in Nizza startet, weil er ja vorher schon Österreich gemacht hat. Und hat 2 Tage später haben wir telefoniert und es ist ihm dann manchmal ein bisschen unangenehm, wenn er mit irgendwelchen bescheuerten Ideen kommt. Aber die bescheuerte Idee ist gewesen, ja, dass er wirklich super gerne Kopenhagen mal machen wollen würde. Und dann haben wir ein schönes Gespräch gehabt, wo ich ihn gefragt habe, warum er das machen will. Mhm. Und dann ging es auch so ein bisschen darum, ja, vielleicht mit Preisgeld, das ist auch nicht ganz verkehrt und so. Also versucht mir zu erklären über die monetäre Schiene. Dann habe ich gesagt, nee, dann nicht. Also das nix, glaube ich, was dich auf Dauer in so einem Rennen dann hochhält. Wir brauchen ein bisschen.
Kriegt man halt einen Preis?
Das ist nicht der Rede wert. Okay. Also es sind halt, also wenn ich jetzt sage, nicht der Rede wert, dann ist das immer auch nicht ganz richtig, aber ich glaube, der Sieg waren jetzt, das sind $15.000. Dann rechnen wir das in Euro um, dann ziehen wir die Quellensteuer ab und die Reisekosten und dann bleibt ein 4-stelliger Betrag übrig, kein 5-stelliger mehr. Und jetzt weiß ich, dass das auch Geld ist und so weiter, aber in
kein
Relation.
Fußballspielerniveau.
Genau, in Relation, also für das Preisgeld, was du da bekommst, um wenn du das Ding gewonnen hast, würde kein Tennisspieler dieser Welt irgendwie bei irgendeinem Feldwald- und Wiesenturnier überhaupt antreten, der ein bisschen was kann. Ne? Also von daher, das ist so die Relation. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, die Argumentation nehme ich nicht, weil die glaube ich dir auch nicht ganz, dass das das Einzige ist. Und dann einen Tag später wieder angerufen und hat gesagt, ja, er hatte halt einfach unendlich Bock darauf. Er hat ein gutes Faible für Skandinavien, würde super gerne mal in Schweden den Ironman machen. Den gab es jetzt dieses Jahr nur für Profi-Frauen und deswegen hat er aber sau Bock gehabt auf Kopenhagen. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann los, dann machen, ne? Weil ich dann weiß, wenn der angezündet ist, dann funktioniert das. Mhm. Also dann ist das eine Geschichte, der ist... Was seinen Persönlichkeitstyp angeht, jemand, der, bei dem ich weiß, dass der dann einfach alles rauspacken kann, was der so mitgebracht hat. Und das ist immer gut. Und dann geht es natürlich nochmal darum, den frisch an den Start zu stellen. Das wird jetzt für Nizza durchaus eine Herausforderung.
In drei Wochen.
Ne? Also genau, der hat jetzt eine Woche Zeit gehabt, hat sich ein bisschen bewegt, aber die ersten vier Tage auch gar nicht, logischerweise, wie das halt so ist nach einem Ironman.
Ja.
Und der wird jetzt drei Wochen in Anführungsstrichen trainieren. Das ist aber eigentlich, also man braucht da gar nicht trainieren zu sagen. Ne? Das ist jetzt irgendwie wieder reinkommen ins Training, ein bisschen strukturiert trainieren, ein, zwei gute Blöcke zu haben, drei, vier Tage, dann sich wieder passend zu erholen, um dann sich zu aktivieren fürs Rennen. Und keine Ahnung, was das wird. Gleichzeitig muss man mittlerweile sagen, wenn du dann zwei Ironmans schon gewonnen hast, dann ist jetzt der Ausgang in Nizza auch nicht kriegsentscheidend, weil das Jahr ist eh schon... wahrscheinlich auch viel besser, als man jemals gedacht hätte, dass das ja so werden kann. Und auf der anderen Seite mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass das irgendwie grundsolide gut werden kann, weil wenn du Reibung hast, dann bei einer WM. Ne? Mhm. Da sind halt einfach 30, 40 richtig zackige Kaliber am Start. Also sicherlich ja auch mindestens mal 5 bis 10, von denen du weißt, die hast du im Leben garantiert noch nicht geschlagen und die sind besser und die haben schon einen Weltmeistertitel auf ihrem Lebenslauf stehen. Und dann aber natürlich auch 20, 25 Mann, die halt einfach richtig, richtig gut sind und die du dann immer wieder auch siehst und die Namen, die du vielleicht noch vor 2, 3 Jahren irgendwie sinngemäß im Fernsehen gesehen hast und dir gedacht hast, mit denen würde ich gerne mal ein Rennen machen, das ist jetzt dann deine Konkurrenz und das ja, wird super gut funktionieren, dass der sich dafür motiviert. Die Strecke liegt ihm, man braucht eine Menge Druck am Pedal, den bringt er mit. Mhm. Und schnell schwimmen kann er auf jeden Fall auch. Und ich glaube auch, dass so die Länge der Radstrecke, also Nizza ist ja immer ein bisschen, was das Zeitliche angeht, länger als der Rest oder fast jeder andere Ironman, weil es halt einfach ordentliche Höhenmeter mit sich bringt. Deswegen zieht es sich. Ich glaube, das kann ihm gut entgegenkommen. Ja, und dann werden wir einfach schauen, was dabei rauskommt. Aber er kann völlig frei aufspielen. Also es gibt überhaupt keinen Druck oder ähnlichen, außer den er sich selber macht. Und von daher... Wird das quasi hoffentlich ein Selbstläufer.
Da sind wir alle gespannt. Ja. Wie läuft so mit so jemandem das so ein Coaching? Wie arbeitet ihr zusammen?
Naja, Finn wohnt in Bayreuth, also nicht in Hamburg, glücklicherweise, weil hier hätte er deutlich weniger gute Trainingsbedingungen. Und dann muss man halt einfach sagen, ist das wie bei so vielen Profi-Triathleten eine Geschichte, bei der man eigentlich komplett alleine in der Vorbereitung ist. Mhm. Also im Sinne von, man ist ja keinerlei Kaderstruktur angebunden oder keiner Verbands- oder Vereinsstruktur oder ähnliches. Und das führt schon mal dazu, dass man eigentlich seinen ganzen Alltag selber auf die Beine stellen muss. Also natürlich mit meiner Unterstützung dann, ist klar. Aber bis auf ein Stück weit Vereinstraining, was er macht, also wo er dann einfach sich eine Gruppe gesucht hat, mit der er trainieren kann, beim Schwimmen jetzt gerade, ist der Rest einfach selbst aufgestellt. Und das ist auch gleichzeitig schon das, was immer für einen Profi-Triathleten, das erlebe ich immer wieder, durchaus eine der ersten richtig großen Herausforderungen ist, wenn es dann wirklich professionell werden soll, dass halt dieses Dasein der Selbstständigkeit, sage ich jetzt einfach nochmal, damit einhergeht, dass man halt sich auch selber gut organisieren kann. Also ich erlebe das immer wieder, dass Leute, die werden Profi-Triathleten nicht, weil die ihren Alltag so gut strukturieren, sondern weil die richtig gut schwimmen, Radfahren und laufen können. Aber wenn es dann halt darum geht, 35 Stunden die Woche zu trainieren und sich daneben noch passend zu erholen und gut zu ernähren, dann braucht es halt eine richtig solide Struktur im Alltag. Und die geht dann auch damit einher, dass man weiß, dass man zu halbwegs regelmäßigen Zeiten immer aufsteht, dass das Training dann so und so losgeht, dass das damit beginnt und hiermit weitergeht und damit aufhört und so. Weil man ja dann einfach auch an sehr normalen Tagen irgendwas zwischen 4 bis 6 Stunden Training locker mal unterbringen muss. Und das hat dann auch ganz viel so mit allgemeiner Lebensentwicklung zu tun, ne? Mhm. Und Potenzialentfaltung auch nicht nur jetzt für Schwimmen, Radfahren, Laufen, sondern auch halt für die eigene Lebenserfahrung und alles, was da so dazugehört. Und dann sprechen wir uns in aller Regelmäßigkeit ab, was so heißt, also man ist eigentlich jeden Tag irgendwo im Austausch, mhm. ob das jetzt über Feedback per Training Peaks, WhatsApp-Nachrichten oder Telefonate angeht. Also ich weiß eigentlich jeden Tag, was Finn macht. Und kriege natürlich auch jeden Tag ein Feedback dazu und kann das dann, das ist mir dann persönlich sehr wichtig, damit ich das auch wirklich passend einschätzen kann, wie es ihm da gerade so geht. Und genau, dann ist das, funktioniert das halt ganz viel über Fernmeldung, was das angeht. Also alle Medienkommunikationsmittel werden da ausgenutzt. Und dann sehen wir uns alle paar Wochen, je nachdem, was gerade ansteht. Also entweder zu irgendwelchen Rennen oder dann für, also irgendwie vielleicht ein Aerotest, ein Bikefitting, wo ich dann hinkomme oder zu Trainingslagern und alles, was so dazugehört. Und ja, dann ist das eine Geschichte, die, also es gibt kein Patentrezept, wie ein Coaching funktioniert, sondern das, also zumindest bei mir nicht, aber das ist immer sehr abhängig von dem Persönlichkeitstyp, der mir da gegenübersteht. Und da gibt es einfach sehr viele unterschiedliche Varianten und die Jungs oder Mädels, die Männer, die Frauen, die haben halt auch sehr häufig sehr andere Bedürfnisse, was die jetzt gerade von mir auch brauchen, damit das am Ende gut funktioniert. Also mal mehr, mal weniger Kontakt, mal eher Zuspruch, mal eher die härtere Gangart und so. Also wirklich je nachdem.
Was die härtere Gangart?
Naja, die, also das.
Schreist du Athleten am Telefon an?
Am Telefon nicht, aber sicherlich im realen Leben und also ich.
An der Strecke.
Ja, genau, das kommt auf jeden Fall vor. Also selten negativ. Da glaube ich, dass das egal was man für ein Typ ist, aber.
Du findest beweglich, du faules Stück ist noch positiv?
Ja, genau, und das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich würde dann schon versuchen, konstruktiv dabei zu bleiben, aber ich habe.
Ach komm.
Lange Historie im Fußball und Handball gehabt. Ich weiß also, was quasi auf dem Platz
oder
passiert.
Oder da werden andere Sachen
und,
gesagt.
Ja, ja. Und also ich kann schon doll laut werden. Auch schon. Also, und das mache ich auch super gerne. Gebe ich gerne zu. Aber ist natürlich dann die Frage, in welcher Situation es passiert. Und vor allen Dingen, also laut werden gibt es ja zweierlei. Ne? Ich kann positiv laut werden und ich kann negativ laut werden. Und ich bin mir ganz sicher, mit all dem, was ich weiß über Mentalcoaching und Psychologie und vor allen Dingen gesunden Menschenverstand, dass es noch nie jemandem geholfen hat, wenn man Dinge sagt wie, dass man doch jetzt bitte mal an zu kämpfen fängt oder sowas, während man schon den ganzen Tag irgendwie versucht, alles rauszuhauen, was halt so geht. Ne? Und da habe ich schon genug Beispiele erlebt, wo ich sagen würde, das finde ich wahnsinnig destruktiv und das kann niemals gut funktionieren. Also man muss, auch wenn man schreit, schon clever schreien, um das so zu sagen. Und,
ja gut, und das ist ja auch so ein Senderempfänger-Ding, ne? Also jeder, das ist ja gerade so, auch wenn du deine 3 Rekordhalter nochmal mit Jan Strahmer, Patrick Lange, das sind ja alles, nehme ich an, auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten.
Ja, und auch nicht nur das, ne, sondern, also ja, absolut.
Unterschiedliches Alter.
Und dann kommt halt das Alter hinzu, die bisherigen Erfolge und so weiter und so fort, ne? Also das ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Und das sind 3 völlig unterschiedliche Gangarten gewesen, wie es dazu gekommen ist, ganz klar. Ja, also und wie es dazu gekommen ist im Sinne von, die 3 Coachings sehen und sahen komplett anders aus. Das muss man einfach genauso sagen. Und das ist einfach, also ich glaube, dass das nur so funktionieren kann. Nicht jeder Mensch ist gleich und das zieht sich von dem Kontakt, von der Kommunikation bis hin übers Training zum Beispiel. Also ich weiß, dass wenn ich so wie im Moment Finn 2 Wochen lang keine knüppelharten Einheiten aufschreibe, dann beschwert er sich dafür, dass das alles so langweilig ist gerade. Und dann muss ich einen gewissen Weg finden, wie ich ihm vielleicht erkläre, warum das zwischen den Rennen manchmal auch nicht anders funktioniert und so. Und warum das jetzt vielleicht mal gerade sein kann. Und das Schöne ist immer, finde ich, dass wir haben ja dann vielleicht hin und wieder mal, wie immer im Leben, unterschiedliche Ideen oder zumindest zu Teilen unterschiedliche Ideen. Aber ich glaube, ich habe es auch zum Beispiel im Falle Finn hingekriegt, mir das Vertrauen zu erarbeiten. Ne? Also alleine jetzt die Tatsache, dass der seinen 5. Ironman jetzt gerade macht, ist halt eine Geschichte, wo ich...
In diesem Jahr.
Genau, in diesem Jahr, wo ich auch oft genug ganz unkonventionell an die Sache rangegangen bin und so wie jetzt zum Beispiel nach Kopenhagen gesagt habe, dass ich dir die erste Woche kein Training aufschreibe und ich möchte, dass du dich so bewegst, wie du dich bewegen willst. Mhm. Und das ist für jemanden, für jeden Profi-Triathleten, glaube ich, eine echt schwierige Gangart, weil du schon dann auch ein Stück weit zur Pause gezwungen bist. Und das ist das, was die alle nicht unbedingt können. Ne? Die sind es gewohnt, 35 Stunden die Woche zu trainieren. Die haben alle einen kleinen inneren Monk in sich, mal mehr, mal weniger. Und dann ist das halt einfach ungewohnt. Aber mit Finn zum Beispiel hat das super gut funktioniert. Und dann macht er manchmal was und manchmal vielleicht auch nicht, aber hat auch kriegt auch Zuspruch von mir, wenn er am 4. Tag noch nicht trainiert, weil er sagt, ich habe heute einfach keinen Bock. Mhm. Und das finde ich dann total gut. Ist auch ein Stück weit ein Vertrauensbeweis, ne? Dass er das Gefühl haben darf, mir gegenüber zu sagen, dass er jetzt wirklich keine Lust hat aufzustehen, so ungefähr. Und das finde ich super gut und deswegen... ist es aber, wie gesagt, bei allen sehr unterschiedlich. Mhm. Und bei Finn, die, also, dass ein Athlet von mir jemals 5 Ironmans macht, hätte man mich das letzte Jahr zur gleichen Zeit gefragt, hätte ich einen Vogel gezeigt, das ganz sicher.
Das ist schon eher ungewöhnlich, oder? Wie viel machen die, was ja, ist sonst also so?
3, finde ich, ist meistens das höchste der Gefühle, was du so machen kannst. Ich meine, das habe ich mit Patrick öfter gehabt, oder nicht mal am Anfang, sondern irgendwann dann gehabt, weil natürlich der Profi-Triathlon sich dahingehend gewandelt hat, dass man ja hin und wieder auch mal mittlerweile mehr Rennen zur Verfügung hat, man dann abwägen muss, wo startet man jetzt gerade. Irgendwann kam die Pro Series von Ironman dazu, die dazu eingeladen hat, 3 Ironmans zu machen. Aber alleine zum Beispiel, bei Patrick war es damals so ein Herbst-Ironman, der macht Sinn, um schon mal eine Quali zu holen fürs nächste Jahr, den eigenen schon Slot zu validieren nochmal. Mit Jan habe ich das genauso gemacht letztes Jahr in Barcelona, als der sich dann einen Slot geholt hat für jetzt Nizza dieses Jahr zum Beispiel. Aber bis 3 Ironmans braucht es schon ein bisschen was, weil ich meine, das weiß glaube ich jeder, der schon mal einen gemacht hat. Man kann sich zum einen vorstellen, was das körperlich bedeutet. Mhm. Und ganz ehrlich, da glaube ich, dass die Herausforderung für einen Profi nochmal eine andere ist, also eine geringere vielleicht sogar ist als bei einem Age-Grouper, weil der Profi natürlich nochmal ein ganz anderes Trainingsvolumen hat. Also der schindet seinen Körper ja eh schon Woche für Woche irgendwie körperlich deutlich mehr. Aber die mentale Komponente ist das, was daran krass ist. Du musst jedes Mal aufs Neue, weißt du, da steht was im Kalender, wo du wieder richtig, richtig tief gehen musst und wo es einfach ja, knüppelhart wird und du da durch musst. Und da brauchst du, blödes Wort, ich mag es nicht so, aber ich sage es trotzdem, aber das passende Mindset zu, um einen davon zu machen und bei 2 nochmal ein bisschen mehr und bei 3 nochmal ein bisschen mehr. Und ich glaube auch, dass du sowas nur machen kannst, wenn du wirklich voll fokussiert bist. Also so ein Ding mitzunehmen, ich glaube, es gibt keine schlimmeren Rennen als irgendwie Rennen, wo du, keine Ahnung, einfach nur validieren sollst, deinen Slot und weißt, ja, hier geht es jetzt heute nicht um ganz so viel und so weiter. Mhm. Weil dafür die Motivation zu holen, ist ganz. Ich erinnere mich an Anne Haug, die mal validiert hat, damals in, ich glaube, war sogar auch Kopenhagen, wenn ich nicht falsch bin. Ich glaube, da ist Anne auch mal gestartet, weil vorher ein kleines bisschen verletzt gewesen, deswegen relativ spät und trotzdem einen ekelhaft schnellen Marathon gelaufen ist, weil sie gesagt hat, so ja, je schneller ich laufe, desto früher ist vorbei. Ne? Also so halt. Also und mit der Herangehensweise hat sie recht, hat sie natürlich recht. Auf der anderen Seite würde man ja, also und das ist auch absolut nachvollziehbar, ne? Weil wenn man dann auch noch halbgar läuft quasi und sich denkt, ich verwalte das jetzt hier heute, ich muss nur ins Ziel kommen und so weiter. Ich glaube auch, dass das für viele Persönlichkeitstypen einfach viel anstrengender ist, als zu sagen, ich gehe jetzt tief und hau hier einen raus. Und Das ist die Herausforderung dafür. Und bei Finn war es jetzt halt einfach so, der konnte mir bei jedem Ironman klipp und klar sagen, warum er da unglaublich Bock drauf hat. Und dann nehme ich das an, weil ich dann weiß, der fokussiert sich voll, der kann an dem Tag selber einen raushauen, der hat Bock zu trainieren dann, aber auch nur dann. Also ist keiner, der so Trainingsweltmeister ist, sondern der will es auch rauslassen, der braucht es auch, das rauszulassen. Und deswegen passt du das super und deswegen haben wir das bisher genauso gemacht.
Okay. Das ist dann aber das letzte große Rennen.
Das ist das letzte große Rennen und ist auch garantiert, darf ich nicht so laut sagen, weil das könnte hier, das steht dann in den Memoiren, aber nächstes Jahr werden es keine 5 Ironmans, das ist auch klar. Also es wird dann sicherlich ein bisschen anders sein, weil man aber auch, das muss man einfach sagen, so ein Rennen oder eine Saison nochmal ganz anders angeht, wenn man aus einer Saison kommt, 2 Ironmans gewonnen hat, dann ist das anders als letztes Jahr, wo man aus einer Saison gegangen ist und festgestellt hat, ja, man hat es eigentlich noch nie so richtig zusammengebracht. Also es gab noch nie ein Rennen, wo man dann sagen konnte, okay, das war jetzt wirklich gerade mal sehr gut und ich bin konkurrenzfähig gegenüber den anderen. Weil alleine dann Quali-Plätze zu holen, ist jetzt keine Kleinigkeit. Auch jetzt wieder im Hinblick aufs nächste Jahr, aufs Rennen auf Hawaii zum Beispiel, ist es ja eine Sache, wo man erstmal sich für qualifizieren muss. Und
kannst du das nochmal ganz kurz erklären, wie das auch bei den Pros läuft mit den Qualis für Hawaii? Also nächstes Jahr ist ja wieder gemischt, ne?
Genau, nächstes Jahr gibt es das Rennen nur auf Hawaii in Anführungsstrichen, also keine
dieses
zweigeteilte.
Dieses Jahr ist noch Frauen Hawaii richtig, und Männer Nizza.
Ganz genau, ja, genau. Und nächstes Jahr ist das wieder zusammengelegt, dann ja auch wieder am bekannten Termin im Oktober, so wie immer eigentlich. Mhm. Und dann haben wir jetzt gerade am letzten Wochenende das erste Rennen gehabt, welches zur Qualifikation dient für Hawaii 2026. Also da gab es den Ironman in der Schweiz. Mhm. Und dann gibt es halt immer pro Rennen eine gewisse Anzahl an Slots, die man sich holen kann. Und das Prinzip ist relativ einfach, dass die in Anführungsstrichen weniger populären Rennen halt auch weniger Slots haben. Und die populären Rennen, gerade die, die jetzt zum Beispiel auch zur Pro Series gehören, wie der Ironman in Texas, der Ironman in Frankfurt und so weiter, Südafrika relativ viele Plätze hat zum Beispiel, dass die halt dann irgendwas zwischen ja, 4 bis 5, 6 Slots anbieten. Mhm. Und dann muss man sich einen davon holen. Mhm. Und dann ist dann immer noch die kleine Besonderheit, dass vormalige Ironman-Sieger teilweise, also je nachdem, wie die Validierungsregeln sind, die haben sich auch jetzt deutlich geändert, auch zur Saison 2025 schon. Die müssen dann lediglich validieren, also die müssen einfach nur wettkampfbezogenen Rennen machen und ankommen. Und dann haben die ihren Slot.
Zeit.
Nee, gar nicht. Aber im Regelwerk steht geschrieben, dass es, wie soll ich sagen, ich weiß nicht genau den Wortlaut, also dass man konkurrenzfähig sein soll. Also man kann jetzt nicht 16 Stunden dafür brauchen, den Marathon gehen. Ich glaube, dann wird es irgendwann schwierig werden.
Also das war das, was du vorhin mit Anna Haug meintest, mit
genau.
Validieren.
Ja, genau, genau. Das ist ja genau das, was zum Beispiel was sicherlich in diesem Jahr relativ schon einen Stellenwert hatte, weil irgendwie eine Chelsea Sodero als vormalige Ironman-Gewinnerin aus 2023, ich glaube 23 war es, dann doch noch relativ spät validieren musste. Dann gab es Anne Haug zum Beispiel, die ja hätte validieren müssen, aber dann ja ausgestiegen ist bei ihrem Rennen, wo sie ja dann gesagt hat, ich beende jetzt meine Karriere.
Ja.
Das ist zum Beispiel genau das gleiche Spiel. Ne? Das ist dann der Moment, also die hätte das Rennen möglicherweise irgendwie zu Ende machen können, aber hat für sich entschieden, das macht hier alles keinen Sinn und so weiter. Und genau, dann kann auch das mal vorkommen. Sam Laidlow musste noch spontan validieren, nachdem er in Rot gestartet ist. Und dann war er, ich glaube, 2 Wochen später bei einem Ironman in UK, wo er dann auch hervorragend validiert hat. Also das sind dann so die Validierungsvarianten. Aber für gewöhnlich schnappt man sich einen der Slots. Und es ist natürlich, man wägt halt immer ab, bei welchem Rennen man das macht. Ne? Also auf den ersten Blick würde man sagen, naja, da wo es mehr Slots gibt, gehe ich jetzt hin, weil ist die Wahrscheinlichkeit größer.
Mhm.
So denken aber alle. Und deswegen ist natürlich auch die Konkurrenz erheblich größer. Ne? Also wenn man sich jetzt das Rennen in Texas anguckt oder auch das Rennen in Frankfurt, dann waren das ja wahnsinnig starke Line-Ups. Und dann duelliert man sich halt um solche Slots mit halt richtigen Größen aus dem Sport. Und dann wird es natürlich nicht ganz leicht. Aber wie gesagt, wenn man schon mal 2 Ironmans gewonnen hat, dann weiß man zumindest schon mal, dass man möglicherweise es relativ regelmäßig hinbekommt, sich jedes Jahr aufs Neue für so eine WM zu qualifizieren. Und das ist nun mal für die Spitze des Feldes, sage ich mal, ist das ja eigentlich das, wo man hin möchte. Also man hat dann schon Lust auf dieses Duell quasi, ne? Oder nicht Duell, aber diese WM, das ist dann schon weiterhin das Nonplusultra.
Mhm. Genau. Wie war so die Entwicklung von Finn und wie seid ihr zusammengekommen?
Finn hat gefragt nach, ich glaube, Frankfurt letztes Jahr. Und wir haben schon mal 1-2 Mal lose im Austausch gestanden. Und dann ist das eigentlich immer so, dass ich irgendwelche Anfragen kriege und dann hängt so ein bisschen auch von der Anfrage ab, gebe ich zu, also wie viel Lust derjenige hat mit mir zusammenzuarbeiten. Und dann mache ich das zugegeben, also ich betreue 2 Leute und es werden auch in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr als vielleicht mal irgendwann 5 oder so werden. Das ist so das höchste der Gefühle, was ich so machen möchte, um mich denen dann vernünftig zu widmen.
Du hattest das ja auch bewusst ein bisschen runtergefahren, ne?
Ja, genau. Das ist immer auch so, es hängt immer auch ein bisschen davon ab, wie so eine Saison verläuft. Mhm. Das ist zum Beispiel durchaus anstrengend mit diesen zwei WMs, weil das sind Rennen, bei denen man sein muss. Also da stellt sich für mich eigentlich bei denen ich auch sein will. Also ich möchte keine WM am Fernseher miterleben, wenn ein Athlet von mir da irgendwie am Start ist. Das hat es, ja, ich glaube, einmal vielleicht gegeben auf der Langdistanz in St. George, konnte ich damals nicht sein, aus privaten Gründen, aber ansonsten ja, gibt es das eigentlich nicht. Und das ist dann einfach der eigene Anspruch gepaart mit dem eigenen Leben, ne? Also zwei WMs zu machen ist halt schon, gerade wenn die eine auf der anderen Seite der Erdkugel ist so ungefähr, ist halt schon auch eine Aufgabe, und dann ist man auch viel unterwegs, und ich mag gar nicht jedes Wochenende zu irgendwelchen Rennen unterwegs zu sein. Das habe ich sicherlich auch mal Lebensjahre gehabt, die mit deutlich mehr Reisetagen einhergehen. Also ich hatte mal 120 in der Spitze. Das war dann jeder dritte Tag, den ich nicht zu Hause war, und da mag ich gar nicht nochmal hinkommen. Deswegen, und das steht in durchaus relativ großem Zusammenhang mit der Anzahl Athleten, die man dann so betreut. Und deswegen halt gerne gering. Und dann, ja, gibt es so eine Findungsphase einfach, ne? Man schaut dann, ob das passen würde, ob man sich versteht, wo auch die eigene Zielsetzung hingeht. Mhm. Das finde ich auch immer durchaus wichtig.
Hast du gleich gemerkt bei Finn? Ich weiß nicht, wie war das Rennen? Du sagst, nach Frankfurt hat er.
Frankfurt war sogar, fand ich, gut für seine. Für seine Möglichkeiten oder so, wie ich ihn bis dahin auf dem Schirm hatte, aber.
Also du hattest ihn schon auf dem Schirm?
Ja, natürlich, klar. Also war er Konkurrent auch zeitweise, und deswegen hat man den auf jeden Fall auf dem Schirm und weiß, was er kann und was er vielleicht nicht kann. Aber man muss halt schon sagen, das sind immer nur Rennergebnisse, und Rennergebnisse ist eigentlich nie das gewesen, wo ich so, da gucke ich auf den ersten Blick drauf, um einen Eindruck zu bekommen. Mhm. Aber ja, ab dann ist das eigentlich auch wieder egal, weil zugegeben, ist es jeder Athlet, den man aufnimmt im Coaching, ist ein Projekt, und zwar auch ein Stück weit ein Lebensprojekt. Also man ist ja auch, also ich mag es für die Leute dann auch ein gutes Stückchen verantwortlich zu sein, auch für die sportliche und menschliche Entwicklung verantwortlich zu sein, und um das aber auch einzugehen, muss ich ja selber auch voll committed sein. Also es wäre ja ganz grausam, wenn man sagen würde, ich übernehme jetzt für denjenigen Verantwortung, aber ich weiß gar nicht, ob ich so hundertprozentig Bock darauf habe. Also es wäre zumindest nicht meine Gangart, und deswegen sucht man sich das dann, also schaut man, ob das passt, und dann muss das ein spannendes Projekt sein. Also Finn ist ein, wenn ich das jetzt so doof sagen darf, aber ist ein sauspannendes Projekt, weil ich mir sehr sicher bin, dass der wahnsinnig erfolgreich werden kann in dem Sport, und weil es aber auch jemand ist, den ich menschlich super interessant finde, also der wirklich ein spezieller Kandidat ist, aber ein toller Kandidat ist, und das finde ich cool, also fühle ich mich herausgefordert und ich mag das so.
Was ist so besonders an ihm? Ja, abgesehen davon, dass er einfach auch, das Alter allein ist ja schon besonders.
Ja, das, genau, das Alter ist das eine, die Persönlichkeit ist das andere. Das, so wie jeder andere auch, ist auch Finn ein Spezialfall. Also ich würde es gleich über mich selber auch sagen.
Yeah.
Also deswegen bitte nicht falsch verstehen, aber so ist halt jeder nun mal anders und besonders, und Finn halt einfach auch. Und ich hatte das Gefühl, dass das, glaube ich, richtig gut passen kann mit uns beiden. Also dass wir das sehr gut hinbekommen und dass wir uns da gut ergänzen in manchen Punkten und auch uns gegenseitig herausfordern ein Stück weit. Und ja, das hat einfach total bisher schon richtig gut geklappt, aber das ist dann auch wirklich so, also ich mag zum Beispiel auch das Ganze drumherum, dass der ja wirklich noch in den absoluten Kinderschuhen des Triathlons steckt und natürlich jetzt mit mir jemanden hat, der ihm auch nicht nur erklären kann, wie Schwimmen, Radfahren und Laufen funktioniert, sondern der auch den Triathlon im Allgemeinen ganz gut verstanden hat, der auch die geschäftliche Seite vom Triathlon wirklich gut verstanden hat und ihm auch dahingehend irgendwie eine Perspektive aufzeigen kann, wo die Reise dann so hingeht. Und das ist das, was ich durchaus wirklich, wirklich gerne mache. Also auch neben dem ganzen Trainingsgeschäft und so weiter. Und das war bei Finn, war da ja super viel Potenzial drin, und das, da habe ich einfach viel Lust drauf gehabt, und das bestätigt sich eigentlich jeden Tag aufs Neue, und das macht total viel Bock, und der Prozess ist das, was ich super cool finde. Ne? Wenn wir haben jetzt so quasi ein Jahr rum, wenn ich mir das anschaue, dann hat es auch ein paar Rückschläge gegeben. Das ist einfach so, es läuft nie irgendwie steil bergauf. Es rennen wie in Texas, wo er zwei Platten hat und einfach überhaupt nicht das abrufen kann, was er eigentlich kann. Mhm. Und was ich aber total mag, ist, Und da gehört der sportliche Erfolg ein Stück weit zu. Wenn der sich dann irgendwann einstellt, dann ist das auch für die Vertrauensbasis super gut. Also das ist dann irgendwas, wo auch der Athlet merkt, ah, guck mal hier, ich kann ja wirklich was und das funktioniert jetzt gut und das hat jetzt natürlich mit jedem guten Rennen. Und das sind die es dafür braucht. Ne? Man kann nicht bei jedem Rennen sich am Ende rausreden und sagen, ja, ich war eigentlich gut drauf, aber, weil das irgendwann kommt der Moment, dass man sich fragt, naja, woran hat es jetzt gelegen? Und bei 2 Platten in Texas ist es noch okay, das ist ja offensichtlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich so ein Vertrauensverhältnis so gut stärkt, wenn man jetzt Woche für Woche sinngemäß irgendwie Scheißrennen abliefert oder Klar. am Tag selber eben nicht da ist, wo man sein soll und so weiter. Dann, ja, das kann, glaube ich, auf Dauer nicht gut funktionieren. Und das hat jetzt hier gut funktioniert und ist halt super zu sehen, was für ein Prozess der jetzt in diesen 12 Monaten genommen hat. Also das ist stark.
Ja, und vor allen Dingen auch noch Wahnsinnspotenzial, alleine auch durch das Ergebnis plus Alter.
Absolut, aber auch immer so muss man sagen, dass man muss sich schon auch ein Stück weit bewusst machen, dass das jetzt nicht immer steil bergauf geht. Also es ist dann, der wird jetzt in Nizza aller Voraussicht nach nicht gewinnen. Ja, da sind einfach noch andere am Start, die auch wirklich gut schwimmen, Radfahren und laufen können, die sich auch sicherlich ein bisschen gezielter vorbereitet haben, ein bisschen frischer vielleicht da reingehen. Ich würde sagen,
die jetzt auch nicht vor ein paar Tagen
Ironman
gemacht haben.
Aber auch das gehört dann irgendwo dazu. Und es wird auch mal wieder ein mäßig gutes, sowas wie Kopenhagen, das ist ein Bilderbuchergebnis. Ja. Das ist einfach, mehr geht nicht, aber es wird jetzt auch nicht jedes Ergebnis ein Bilderbuchergebnis sein. Und auch dann kommt es darauf an, dass das irgendwie gut funktioniert. Und dass man das auch passend analysiert und beim nächsten Mal besser macht und schaut, woran es gelegen hat und ja, genau.
Abschließend hätte ich noch die allerwichtigste Frage.
Ja.
Wirklich die allerwichtigste Frage. Wie habt ihr Kopenhagen gefeiert?
Ich musste zeitig wieder nach Hause fahren. Es ist wirklich so. Ich habe schon auf der Finishline gefeiert. Liebe Grüße an meinen lieben Freund und ehemaligen Sportler Patrick Nilsson, der der Renndirektor war in Dänemark und mich einfach so durch die Schleusen ohne VIP-Ticket reingeschleust hat. Da weiß gar nicht, ob ich das laut sagen darf, aber mache ich einfach. Deswegen war ich im Zielbereich und dann haben wir gefeiert, als das Finn erstmal eine halbe Stunde im Sunny-Zelt verbracht hat, weil der Kreislauf zusammengeklappt ist.
Zu Recht, muss man sagen. Schöne Grüße an den Kreislauf. Ja,
genau. Und dann haben wir gemeinsam dänische Hotdogs gegessen, was sicherlich für uns beide in dem Moment richtig gut war. Der eine hat es schon verdient, rein körperlich, der andere noch nicht. Aber es ist ein anderes Thema.
Du hattest das, finde ich, nervlich auch dann, verdient.
Genau.
Und du bist ja auch dieses E-Bike sehr schnell gefahren an dem Tag.
Absolut, absolut. Und dann waren wir noch tatsächlich essen danach, das war richtig cool, haben wir das noch so ein bisschen ausklingen lassen, aber ich musste wirklich abends wieder wollte abends zeitig wieder zu Hause sein, ja. Genau. Ja, und ich meine, das ist dann auch immer, ich weiß, man stellt sich das dann super romantisch vor und so. Und ich habe auch schon ganz viele tolle Finishline-Partys erlebt, aber ich gebe auch immer sehr gerne zu, das sind ja Tage, da steht man um 4 Uhr auf,
ja.
Da ist man den ganzen Tag auf den Beinen und so weiter und so fort. Und ich habe halt nicht 1000 Milligramm Koffein gegessen an so einem Tag, anders als der Athlet. Und gebe auch wirklich sehr gerne zu.
Das ist nicht dann der Fehler.
Ja. Also wenn der Druck dann abfällt, mir ist letztens noch vorgehalten worden, dass ich es dieses Jahr wieder nicht zur Finishline-Party in Rot geschafft habe, weil ich glaube ich um 7:30 im Bett gelegen habe. Das kann schon mal sein. Es hat auch schon andere Finishline-Partys in Rot gegeben. Gebe wirklich gerne zu, dass, boah, wenn so der Druck dann abfällt und wenn das dann auch noch so geklappt hat, dann gibt es auch zügig bei mir den Moment, dass ich mal einfach ein bisschen einen Moment brauche und meine Ruhe haben muss. Und wenn man die erst einmal hat an solchen Tagen, dann hat man eigentlich verloren. Also die darf man erst gar nicht eingehen, die Ruhe, weil dann geht's bergab, auch körperlich. Ja, und so ist es in dem Fall auch ein kleines bisschen gewesen, gebe ich zu.
Also ganz liebe Grüße an Finn an dieser Stelle. Nochmal herzlichen Glückwunsch und toi 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 dann für Nizza. Da finde ich, Björn, sollten wir auf jeden Fall auch ein Post-Nizza-Recap machen.
Machen wir auf jeden Fall. Wird schön, ist ein fantastisches Rennen. Ich werde richtig traurig auch, gebe ich gerne zu, sein, dass das die letzte Variante ist. Genau, die ersten 2 Male waren super. 23 mit Patrick, 24 mit Cat. Zweimal Vizekusen, den Vize-Weltmeistertitel geholt. Jetzt will ich nicht sagen, dass es dieses Jahr einen Platz weiter nach vorne sein muss. Ich will keinen Druck aufbauen bei den Jungs, um Gottes Willen. Aber ja, ich finde persönlich das Rennen einfach toll. Ich finde die Stadt toll. Ich finde, das ist ein absolut würdiger Ort für eine Ironman-WM. Und bin also wirklich zugegeben echt ein bisschen traurig, weil, wie gesagt, alleine die Radstrecke ist um also wenn ich das so sagen darf, aber um ein Vielfaches interessanter als die auf Hawaii, mhm. wenn ich ehrlich sein darf. Und jetzt nicht, die ist auch toll, die hat ganz viele Besonderheiten. Das ist überhaupt keine Frage, aber ich finde es in Nizza ganz toll, dass man da keine Dynamiken und so vorhersehen kann. Das ist einfach wahnsinnig fluktuierend, das Rennen. Da ist, egal welche Grüppchen sich bilden, lange nichts entschieden und so. Und das, deswegen mag ich das alleine als Zuschauer und Fan schon wahnsinnig gerne. Verstehe natürlich den Mythos Hawaii, keine Frage. Jeder, der mal einmal da war, weiß, wo das herkommt. Aber ja, ich habe mir echt gewünscht, dass das ruhig noch ein bisschen da bleibt. Finde ich, also ich bin ein kleiner Nizza-Fan. Und gebe auch gerne zu, dass ich es genieße, 2 Stunden zu einem Rennen mit einem Direktflug zu kommen, ja, okay. und nicht 32 Stunden mit 2x umsteigen. Also mhm. von daher auch das trägt sicherlich ein bisschen dazu bei.
Verständlich.
Ja.
Wir sind gespannt auf deinen Bericht. Björn?
Sehr gerne.
Hat Spaß gemacht. Jetzt kannst du dich wieder hinlegen.
Mach ich.
Hasta. Bis dann. Ciao.
Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonniere uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.